Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir heute wieder unseren Kultursalon. Diesmal wandeln wir darin auf den Spuren einer jahrhundertealten Tradition, der Herstellung des böhmischen Glases. Wir besuchen dazu eine aktuelle Ausstellung in Prag. Mehr dazu aber später. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses, doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Viele Leute kennen Prag als eine Stadt, die bereits seit dem Mittelalter existiert. In Reiseführern wird oft auf die facettenreiche Geschichte der Stadt im Laufe der Jahrhunderte hingewiesen. Das moderne Prag aber, so wie es heute aussieht, gibt es offiziell erst seit 1922, also seit genau 90 Jahren. Damals kam es zu einer Verwaltungsreform, die aus der Agglomeration Prag das Vereinigte Großprag machte. Hören Sie dazu jetzt ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Marco Zimmermann. Sie hören die Wiederholung unserer Sendung vom 14. Januar dieses Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Streift man durch Prag, hat man oft den Eindruck, durch eine kleine mittelalterliche Stadt zu laufen, die seit Ewigkeiten existiert und sich nicht oder nur wenig verändert hat. Nun ist Prag aber natürlich auch eine große moderne europäische Hauptstadt, in der das Geschäftsleben pulsiert und die nahezu 1,3 Millionen Menschen ein Dach über dem Kopf bietet. Lange aber bestand Prag selbst nur aus den alten historischen Stadtteilen Altstadt, Neustadt, Kleinseite, Burg und Josefstadt. Erst nach der Gründung der Tschechoslowakei gelang es den Stadtvätern, die Vorstädte mit der Kernstadt zu vereinen. Die Touristen auf den Prager Straßen sind sich allerdings nicht immer sicher, wann das moderne Prag entstanden ist.
Die aktuellen Stadtteile, wie sie jetzt sind, vielleicht seit 20 Jahren.
In der Größe, wie es sie jetzt gibt, würde ich vielleicht sagen, seit 30 Jahren. Die Stadt Prag selber gibt es natürlich schon länger. Da würde ich auf 1200, 1400 Jahre tippen.
1960er Jahre.
Ich würde jetzt mal sagen, 20. Jahrhundert.
Jiří Pešek, Archivar und Historiker, Professor an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Prager Karls-Universität, erzählt, wann es die ersten Einigungsversuche gab.
Die wichtigste Vereinigung der Prager Städte passierte in dem Jahre 1784, als Josef II. Die Prager Städte, die unabhängigen Prager Städte, zu einem Ganzen vereinigte.
Allerdings entwickelte sich das Umland Prags schnell weiter. Daher entstanden nicht lange nach dieser ersten Vereinigung neue Ansiedlungen. Jiří Pešek.
Um 1810 entstanden die selbstständigen vorstädtischen Gemeinden, damals Smíchov und Karolinenthal. Und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden immer wieder weitere und weitere Gemeinden, welche einen Status von der selbstständigen Stadt bekommen haben. Und Prag verwandelte sich so in eine Agglomeration, wo diese alten historischen Städte nur einen Kern dargestellt haben.
Die verantwortlichen Stadtväter waren sich durchaus bewusst, dass eine solche Ansammlung von Städten dicht nebeneinander auch große Probleme mit sich brachte. Denn wollte eine Stadt auch wirtschaftlich prosperieren, so war eine funktionierende Infrastruktur nötig. Der erste große Versuch, die Prager Agglomeration zu vereinigen, wurde daher 1881 gestartet. Ihm folgten 20 Jahre mit politischen und verwaltungstechnischen Bemühungen, die Vereinigung voranzutreiben. Warum es aber noch länger dauerte, weiß Professor Pešek.
Die Bemühungen, welche immer wieder auf dem hartnäckigen Widerstand der Vorstädte gescheitert sind, weil natürlich die Eliten diesen kleinen Städte, die wussten, sollten sie eingegliedert werden, dann bekommt man vielleicht einen Stuhl in dem Ratsgremium, auf dem Alten Rathaus. Aber der Einfluss und natürlich ja auch die Kontrolle über die Investitionen, über die Bauaufträge und so, das wird definitiv an die Mächtigen von der Innenstadt übergehen.
Trotzdem wurde die Idee einer vereinigten Stadt weiterverfolgt, vor allem vom alten Prag. Die treibende Kraft dazu waren das weitere Wachstum des Großraums und die damit verbundenen Probleme.
Es gab eine Menge der praktischen Probleme, weil natürlich die moderne Stadt sehr viele Institutionen oder Betriebe braucht, welche in den dick bewohnten Teilen der Stadt nicht stehen können. Ein Gasometer oder ein Infektionskrankenhaus. Und das musste dann Prag natürlich auf den Gebieten der anderen Gemeinden bauen.
Damit ging wiederum eine Reihe von Problemen einher. Schließlich mussten Eigentumsrechte geklärt und Steuerabgaben festgelegt werden. Die Steuern waren aber gerade in den Vorstädten billiger, weshalb vor allem die Industrie und die großen Energieproduzenten dorthin auswichen. Aber nicht nur die Industrie ging an den Stadtrand.
Das heißt aber, dass sich auch besser lohnte, die neuen Wohnhäuser außerhalb von Innenstadt zu bauen, weil die Besteuerung wieder niedriger war. In der Zeit wuchs Prag ungefähr wie San Francisco. Im Frühling eines Jahres sehen Sie noch die Felder, im nächsten Frühling gibt es schon die Häuser.
Mit mehr Wohnungen in den umliegenden Gemeinden stieg aber auch das Bedürfnis nach mehr Infrastruktur. Vor allem, weil die meisten Schüler in der Innenstadt zur Schule gingen. Gerade der öffentliche Verkehr, wie zum Beispiel eine Straßenbahnlinie, aber waren teuer. Unter diesem Druck gelang es dann allmählich, gegen den Widerstand der Kommunalpolitiker der Vorstädte, die Einigung voranzutreiben.
Dann ist das gelungen, im Jahre 1883 die Gemeinde Wischehrad einzugliedern. Also man hat so ein Gefühl, das gehört immer zu dem Kern der Stadt, aber das war schon hinter der Stadtgrenze.
Der größte Schritt allerdings konnte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht werden.
Das war das absolut Wichtigste. 1901 wurde Lippen eingemeindet und das öffnete dann die Möglichkeiten für die Entfaltung der Industrie, des Verkehrs. Es wurde ein großer Industriehafen gebaut. Also Prag musste einfach expandieren, um den Ansprüchen der Zeit richtig zu folgen.
Danach ging es schneller voran. Meistens wurde die Eigenständigkeit gegen Geld aufgegeben. Die Gemeinden hatten finanzielle Probleme und Prag bot ihnen an, die Schulden zu übernehmen und Investitionen zu tätigen, also Schulen, Gemeindehäuser und Straßenbahnen zu bauen. Es kam dann zu einer Reihe von Vereinigungsverträgen in den Jahren 1908 bis 1911. Nur der heutige Stadtteil Vinohrady, die königlichen Weinberge, weigerte sich, weil Oberbürgermeister Alois Buresch ein Gegner der Vereinigung war. Historiker Peschek erklärt, warum es aber trotzdem nicht zu einer offiziellen Vereinigung kam.
Diese Verträge sollten als Gesetze dann durch den Landtag auch bestätigt werden. Und der Landtag wurde dauerhaft seit dem Jahre 1908 bis zu dem Ersten Weltkrieg durch die Obstruktion der deutschen Abgeordneten blockiert. Also die gesetzliche Bestätigung von diesen Vereinigungsverträgen, die gab es nicht.
Die Gemeinden arbeiteten aber auch ohne gesetzliche Bestätigung eng zusammen. Besonders während der schwierigen Zeit des Ersten Weltkriegs bewährte sich die Zusammenarbeit, denn es brauchte eine zentralisierte Verwaltung, um eine solch große Stadt durch Hunger, Kälte und Epidemien zu bringen. Als sich danach die Tschechoslowakei für unabhängig erklärte, waren dann auch der Stadtteil Vinohrady und sein Bürgermeister Buresch bereit, ein Teil von Groß-Prag zu werden. Professor Peschek räumt hier noch mit einem Mythos auf, der sich manchmal in Reiseführern findet.
Die Wiener Regierung, welche eigentlich immer sehr pragmatisch die Prager Agglomeration unterstützte und eigentlich die ganze Sache rein finanziell, sanitärtechnisch, bautechnisch betrachtete, also keine Obstruktion von Wien.
Die Zersplitterung der Stadt Prag war also nicht dem Versuch der Monarchie geschuldet, die Stadt Prag kleiner als die Hauptstadt Wien zu halten. 1920 wurde dann die endgültige Vereinigung beschlossen und die Reform trat zum 1. Januar 1922 in Kraft. Das neue Groß-Prag wurde aus 37 ehemalig eigenständigen Gemeinden gebildet und hatte 676.000 Einwohner auf einer Gesamtfläche von 17.164 Hektar. Aber das war natürlich noch nicht das Ende.
Also diese Gründung der Vereinigten Stadt Prag, des Groß-Prags, das war auch ein Ausdruck, die Republik hat eine neue, wichtige Hauptstadt. Und alles Mögliche konzentriert sich in die Stadt. Auch die industriellen Betriebe hat dann jetzt die Zentralen nach Stadt verlagert. Also dann expandiert die Stadt in einem gigantischen Tempo. Und das alles, obwohl der neue Staat die Stadt gar nicht so hätschelt wie der alte österreichische Staat.
Die Vereinigung hatte natürlich auch noch Nachwirkungen. Stromleitungen und Wasserleitungen mussten zusammengelegt werden und aus 37 Einzelgemeinden eine moderne Stadt geschaffen werden. Diese Arbeit übernahm im Jahr 1922 eine staatliche Regulierungskommission, die auch unangenehme Entscheidungen treffen musste. Schließlich gab es in Groß-Prag nun 37 Palatski- oder Havlicek-Straßen und das hatte für viele Stadtteile traurige Entscheidungen zur Folge. Auch heute wächst die Stadt weiter. In der kommunistischen Zeit entstanden die Plattenbausiedlungen wie zum Beispiel die Südstadt, Jižní Město oder Prosek. Gegenwärtig werden an den Stadträndern immer mehr Einfamilienhaussiedlungen gebaut, ein Ausdruck des wachsenden Wohlstands der Prager Bevölkerung.
Soweit also unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Die Fußball-Europameisterschaft geht am Sonntag zu Ende. Dafür rücken andere bedeutende Veranstaltungen wieder mehr in den Vordergrund. Zum Beispiel das Internationale Filmfestival in Karlsbad, das am Freitagabend in der westböhmischen Kurstadt eröffnet wurde. Aus diesem Anlass setzt sich Markéta Kachlíková in der heutigen Lektion des Sprachkurses auch ganz speziell mit der Filmbranche auseinander. Mit Markéta im Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In der westböhmischen Kurstadt Karlsbad beginnt am Freitagabend das internationale Filmfestival Karlovy Vary. Und ins Kino gehen wir auch in der neuen Ausgabe unseres Sprachkurses. Will man sich einen Film anschauen, geht man ins Kino.
Jít do kina.
Früher pflegte man ins Lichtspielhaus zu gehen.
Jít do biografu.
Beziehungsweise umgangssprachlich.
Jít do biaku.
Heute würde aber keiner mehr dieses Wort nutzen. Stattdessen hört man eher ins Multikino gehen.
Jít do multikina.
Oder
jít do multiplexu.
Womit große Kinopaläste mit vielen Kinosälen
Kinosály.
Gemeint sind. Die Zuschauer
Diváci.
Setzen sich dort in einen verdunkelten Raum und schauen, wie die Bilder auf eine Leinwand
Plátno.
Projiziert werden.
Promítat.
Was wird heute im Kino gegeben?
Co dnes dávají v kině?
Das fragt man vor einem Kinobesuch. Ins Kino geht man gewöhnlich, um einen Spielfilm
Hraný film.
Zu sehen. Darin spielen Schauspieler, es gibt aber auch Puppenfilme,
Loutkové filmy,
beziehungsweise Zeichentrickfilme,
Animované filmy.
Dauert der Streifen eine längere Zeit, wird er als abendfüllender Film,
celovečerní film,
bezeichnet. Ein Kurzfilm,
krátký film,
gehört in den meisten Fällen dem Genre des Dokumentarfilms,
dokumentární film,
an. Abhängig von Inhalt oder Gestaltungsmerkmalen kann ein Film einem Genre wie Kriminalfilm,
kriminální film,
Komödie,
komedie,
Geschichtsfilm,
historický film,
Science-Fiction-Film,
Sci-Fi,
Horrorfilm,
Horror,
Thriller,
Thriller,
Liebesfilm,
milostný film
und so weiter und so fort zugeordnet werden. Viel Spaß beim Zuschauen und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der sich aus Anlass des Internationalen Filmfestivals in Karlsbad mit der Filmbranche befasste. Wir bleiben aber noch ein wenig im Bereich Kunst und Kultur, wechseln aber das Genre. böhmisches Glas. Dieser Sammelbegriff bezieht sich vor allem auf Glaswaren aller Art, die seit Ende des 17. Jahrhunderts kontinuierlich rund 300 Jahre lang in böhmischen Hütten produziert und in die Welt exportiert wurden. Die meisten Hütten befanden sich im Riesengebirge und im Böhmerwald. Unter dem Titel Snoweo Sveta do Celeo Sveta, auf Deutsch aus Neuwelt in die ganze Welt, stellt das Prager Kunstgewerbemuseum derzeit eine der ältesten Glashütten Tschechiens vor. Es handelt sich um die Glasherstellung in Harachov, die Ende Mai ihr 300-jähriges Bestehen feierte. Einen Einblick in die aus diesem Anlass veranstaltete Ausstellung vermittelt Ihnen Jitka Mladková in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Kultursalon.
Ende des 17. Jahrhunderts erlebte die Glasherstellung einen großen Aufschwung. Auf jene Zeit, als die böhmischen Länder einen Teil der Habsburger Monarchie bildeten, kann die Glasfabrik im nordböhmischen Harachov zurückblicken. Man geht davon aus, dass sie 1712 von den Grafen von Harach gegründet wurde. Aus diesem Jahr stammt auch die erste urkundlich belegte Erwähnung der Hütte. Ihr Standort befand sich in einem unweit von Harachov, damals Harachsdorf, gelegenen Ort, den heutzutage etwas in Vergessenheit geratenen Namen des Ortes hat das Prager Kunstgewerbemuseum für ein Wortspiel im Titel der Ausstellung verwendet. Museumsleiterin Helena Königsmarkova.
Der Ort hieß im 19. Jahrhundert Neuwelt, auf Tschechisch Nový Svět. Weil die Glashütte schon damals ihre Produkte nach Amerika exportierte, haben wir die Namen Neuwelt und die ganze Welt symbolisch im Ausstellungstitel verknüpft.
Der Ausstellung aus Neuwelt in die ganze Welt sind 15 Jahre Forschungsarbeiten vorausgegangen. Es mussten außerordentlich viele Dokumente gesichtet werden. Nun sind 510 Exponate ausgestellt, einige auch aus dem Glasmuseum Passau. Sie veranschaulichen die Geschichte der Glashütte in allen kunsthistorischen Etappen. Ihre Blütezeit hatte die böhmische Glaskunst im 19. Jahrhundert. Der Chefkurator der Ausstellung, Jan Mergel vom Westböhmischen Museum in Pilsen.
In der Ausstellung ist die Produktion der Glashütte ab der Gründung bis in die Gegenwart vertreten. Die einzelnen Ensembles von Exponaten dokumentieren die wechselnden Stile in der Glaskunst. Angefangen von Barock über Rokoko, Empire, Biedermeier, Historismus, Jugendstil, Art Deco bis zur Moderne. Den Schwerpunkt bildet allerdings das 19. Jahrhundert, in dem die Änderungen im Stil besonders ausgeprägt waren. In unserer Ausstellung ist auch der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich zu erkennen.
Auf all die wechselnden Stilrichtungen flexibel zu reagieren, erforderte nicht nur viel handwerkliches Geschick der Glasbläser. Um auch auf internationale Märkte vorzudringen, musste die Hütte über eine in verschiedenen Fächern bewanderte und begabte Belegschaft verfügen und nicht zuletzt auch über eine gute Führung. Jan Mergel.
Da muss man natürlich zuerst die Familie der Grafen Harach erwähnen, die die Geschäfte mit Glas in mehreren Generationen als Unternehmer betrieben hat. Es gehören aber auch diejenigen dazu, die in verschiedenen Bereichen der Glasproduktion das Sagen hatten. Allen voran war das Franz Pohl, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Direktor der Glasfabrik und eine wahrhaft einmalige Persönlichkeit war. Er war ein hervorragender Designer, Glasfachmann und zudem auch ein, wie man es heute sagen würde, exzellenter Manager.
Pohl konnte mit dem Glas aus Neuwelt selbst renommierte Hersteller und Konkurrenten in Frankreich und Großbritannien ausstechen. Aus seinen Gläsern haben vor allem Adelige und Staatsoberhäupter getrunken, zum Beispiel die britische Königin Victoria. Pokale mit den Porträts Victorias und des Prinzgemahls Albert erregten auf der Londoner Weltausstellung von 1851 viel Aufsehen. Bestellt wurde das Glas aber auch von gut situierten bürgerlichen Familien für ihre Salons, sowohl in Europa als auch in Übersee. Viele Museen in der ganzen Welt verfügen heute in ihren Sammlungen über Glas aus Neuwelt bzw. Harachov. Bis Ende des Ersten Weltkriegs, als die selbstständige Tschechoslowakei entstand, wurde allgemein von böhmischem Glas bzw. von böhmischen Glashütten gesprochen. Die Frage nach der Nationalität der frühen Glasmacher hielt der Chefkurator der besagten Ausstellung heutzutage für überflüssig.
Dieses Thema haben wir ziemlich umfassend diskutiert. Es betrifft nicht nur diese, sondern auch viele andere Glashütten hierzulande. Es geht um die Grenzgebiete, in denen sich außer Glasfabriken auch Porzellanwerke und andere Industriebetriebe mit deutsch- wie auch tschechischsprachigen Beschäftigten befanden. Lange Zeit hat man meiner Meinung nach nicht unterschieden, ob es Tschechen oder Deutsche waren. Vielmehr sprach man von Böhmen, die Deutsch oder Tschechisch als Muttersprache hatten. Die Unterscheidung stammt vor allem aus der Kriegs- und Nachkriegszeit oder aus dem Vokabular einiger Menschen von heute.
Wie anderswo konnte auch in der berühmten Hütte in Neuwelt nicht immer alles glatt vonstatten gehen, vor allem wenn es an Geld mangelte. Jan Merdl.
Das Glaswerk prosperierte vor allem im 19. Jahrhundert und danach noch bis zum Ersten Weltkrieg. In der Zwischenkriegszeit verschlechterte sich die Lage. Während der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre war die Produktion mehrmals für einige Monate stillgelegt. Ähnliches wiederholte sich während des Zweiten Weltkriegs. Damals sollen dort sogar bestimmte Glaskomponenten für Panzer hergestellt worden sein. Nach dem Krieg wurde der Betrieb als deutsches Eigentum aufgrund der sogenannten Benesch-Dekrete konfisziert. Auch in der politisch düsteren Zeit der 1950er Jahre wurde in Neuwelt Glas hergestellt, das weiter durch seine Qualität herausragte.
Vor allem dank der Adelsfamilie Harrach, die das Glaswerk über mehrere Generationen in ihrem Besitz hatte, sind eine Unmenge von Dokumenten erhalten geblieben. Als am 1. April 1943 Graf Johann Harrach seinen Betrieb zwangsweise an den reichsdeutschen Unternehmer Rudolf Endler für nur 300.000 Reichsmark verkaufte, verschwand aus dem Musterraum der Neuwelter Glasfabrik die gesamte Dokumentation, einschließlich historisch wertvoller Folien. Auf den Folien befanden sich Zeichnungen sowie Beschreibungen technischer Verfahren. Das alles wurde rechtzeitig in zwei Zimmer eingemauert. Ein Glücksfall. In etlichen anderen Hütten hierzulande wurden ähnliche Dokumente in der Kriegszeit zum Großteil vernichtet oder entwendet. Champagnergläser, Wassergläser, Weingläser, Spirituosengläser, Trinkglas, Service oder Vasen, Briefbeschwerer, Flakons, das und vieles mehr im mannigfaltigen Design entsprechend dem jeweiligen Kunststil ist derzeit im Prager Kunstgewerbemuseum zu sehen. Die vielen Details des Glassortiments aus Neuwelt kann ein Ausstellungsbesucher als Laie kaum identifizieren. Im Grunde ist das auch nicht nötig. Immerhin vermitteln großformatige Texttafeln in Tschechisch und Englisch die wichtigsten Grundkenntnisse für die entscheidenden Epochen der Glaskunstentwicklung. Zu unterscheiden gibt es in der Tat sehr viel. Chefkurator Mergel.
Die Glasfabrik hat sich schon immer auf dekoratives Glas spezialisiert. Der Unterschied zwischen dem einfach geschliffenen Glas im Empire-Stil und dem bunt dekorierten Glas im Stil des Neubarock oder der Neorenaissance liegt gerade an der Darstellung des Ornaments, der Motive, aber auch an der Glasform. Viele Neuerungen brachte der Jugendstil. Es war eine besondere Epoche, in der sich die Glashütte Neuwelt durch eine mannigfaltige Produktion sowohl im Sinne der Technologie als auch des Designs auszeichnete.
Während der ungewöhnlich langen Vorbereitung der Prager Ausstellung stieß das Team unter anderem auch auf eine ganze Reihe heute mehr oder weniger bekannter Persönlichkeiten, die wichtig waren. Sie haben in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bedeutend zur Entwicklung des Neuwelter Glasdesigns beigetragen.
Genannt sei zum Beispiel Antonín Helmes, Professor an der Prager Kunstgewerbeschule. Zusammen mit den Harachs arbeitete er an der bedeutenden Jubiläumslandesausstellung, die 1891 in Prag stattfand. Oder der Architekt Jan Koula. Wir haben nachweisen können, dass er eine Glaskollektion für die Pariser Weltausstellung 1900 entworfen hat.
Gerade für diese Kollektion erhielt die Hütte in Paris eine Goldmedaille. Mit Medaillen und Auszeichnungen wurde sie aber auch bei Ausstellungen in vielen weiteren Städten bedacht. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel in Berlin, London, München, Moskau, Philadelphia, Boston, Sydney und Melbourne. Zur Eröffnung der Ausstellung hat das Kunstgewerbemuseum in Prag auch eine umfassende Monographie herausgegeben, die die reichhaltige Produktion der Harachschen Hütte in der gesamten Zeit ihres Bestehens dokumentiert. Die kunsthistorische Abhandlung wird von über 1000 Fotos begleitet. 1993 wurde die Glashütte privatisiert und trägt seitdem den Namen Novosad und Sohn. Der neue Besitzer František Novosad ist gelernter Glasmacher und studierter Rechtsanwalt. Er knüpft an die Tradition von ausschließlich handgemachtem Glas des Hauses Harach an. Nach wie vor umfasst das Sortiment luxuriöses Trinkglas, Nutzglas und Kristalllüster, alles in traditioneller Art hergestellt. Für Besucher besteht eine historische Schleiferei, die durch eine Wasserturbine angetrieben wird. Dort ist fast alles original erhalten und voll funktionsfähig. Von der Produktion der Glashütte gehen 95% ins Ausland. Heute wie früher nach dem Motto aus Neuwelt in die ganze Welt.
Die gleichnamige Ausstellung ist noch bis zum 16. September im Prager Kunstgewerbemuseum zu sehen. Danach, wie vorgesehen, wird sie in Pilsen zu sehen sein und gegen Jahresende auch im nordböhmischen Jablonec nad Nisou. Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 30. Juni 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Thank you.
2. Appreciate you bringing me up.